Letzte Woche sprachen wir über Ehe. Und dort haben wir erwähnt, dass die Ehe von Gott eingesetzt ist, von Gott entworfen, zur Vermehrung der Menschheit, zur Aufzucht einer göttlichen Nachkommenschaft, um Unzucht zu verhindern. Die Ehe ist rechtmäßig in allem, ehrbar in allem. Und es ist das Verbinden von Mann und Frau. Ist während des gemeinsamen Lebens der Ehepartners unauflöslich. Und ich möchte mal nur die Bibelstelle erwähnen. Matthäus 19, Römer Vers 7. 1. Korinther, Kapitel 7, Vers 39. Wenn Frank mir geschrieben hat, er vor ein paar Monaten, zwei, drei Monaten, er schrieb, Ehe, scheiden, wieder heiraten. Da dachte ich gleich am Anfang, warum? Und dann dachte ich, wie kann ich jetzt dieses ansprechen? Für mich, und ihr könnt die Bibel von vorne bis hinten nachforschen, für mich ist es ganz einfach. Ehe, scheiden, mit Unzucht, Hurerei, deutlich. Ein Christ kann sich scheiden lassen, wenn er oder sie die Ehe gebrochen hat mit Unzucht. Ein Christ kann wieder heiraten, wenn der Ehe der Mann oder die Frau gestorben ist. Dann ist er nicht mehr gebunden. Dann die Ehe, wenn wir, das sehen wir im 1. Korinther Kapitel 7, dort lesen wir das deutlich. Hier sind zwei Leute, eine Person kommt zum Glauben und wegen dem Glauben ist es in der Ehe nicht möglich, in Frieden weiterzugehen. Und dort lesen wir, dass der Ungläubige oder die Ungläubige kann weggehen und damit ist der Gläubige nicht mehr gebunden. In meiner Meinung, das sind die drei verschiedenen Situationen, welche wir in der Bibel finden. Das mit Ehe, Scheidung und Wiederheirat sehr, sehr deutlich ist. Ich weiß, wir sind in einer komplizierten Welt und da gibt es verschiedene Argumente. Ich habe das schon gelesen, nochmal gelesen. Nein, das sind einige, die haben verschiedene Antworten und mit allem drum und dran. Und ich wundere mich, ob wir uns wirklich auf den Hauptpunkt konzentrieren, wenn wir in die Ehe eingehen und wenn wir in der Ehe sind, was meint der Herr damit und was hat er im Sinn in Ehe? Und ich weiß, wir leben in Tagen und schlechten, schlimmen Zeiten. Weiß ich. Wenn ich jetzt Besucher bekomme in meinem Büro, zum Beispiel, dass vielleicht hier ist ein junger Mann und eine junge Frau, und die kenne ich nicht, die sind keine Mitglieder unserer Gemeinde und die haben vielleicht vorher angerufen, die haben gesagt, ist es möglich, mit ihnen einen Termin zu machen? Wir möchten heiraten, können wir mit ihnen sprechen? Dann fange ich an schon so mit Angst und Zittern. Gleich vorher. Weil, ich will mal sagen, meistens, wenn ich solche Gespräche hatte in der Vergangenheit, das war sehr, sehr kompliziert, wenn ich frage, ich mache es ganz deutlich, wie ich das machen kann, mit wem, Gläubige, Ungläubige, ich kann das nicht mit Gläubigen und Ungläubigen machen, ich kann das nicht machen, wenn jetzt da schon vorher eine Ehe war und die Ehe ist auseinandergekommen, ohne die Gründe, mit welchen ich gerade eben erwähnte. Und wie oft habe ich es schon erfahren in der Vergangenheit, wie Menschen ganz, ganz schnell böse werden. Aber ich möchte mal sagen, glauben wir wirklich, und du hast ja in eurem Gebet, wir haben heute Abend gebetet, Herr, dass es wir deutlich machen, dein Wort zu predigen. Herr, helfe uns, dass wir dein Wort deutlich, ganz klar machen und weitergeben. Aber ich glaube, das ist mehr, dass wir nicht nur das Wort deutlich weitergeben, aber wir als Christen, dass wir es auch deutlich leben. Nicht nur erklären und predigen, aber ich will mal sagen, dass es auch die Welt sieht, da hat jemand gebetet heute Abend, dass wir uns so einander lieben, dass die Welt es anerkennt, dass wir seine Jünger sind. Und die Welt braucht ein Beispiel, die Welt braucht ein Muster, die Welt braucht, dass sie sehen, es ist nicht nur eine Theorie, aber es ist wirklich das, was wirklich im alltäglichen Leben benutzt und gebraucht werden kann. Und darüber bin ich überzeugt, dass wir es glauben, denn alle Schrift ist von Gott eingegeben, ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Petrus sagt, alles was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Kraft. Denke mal. Und das ist auch, wenn ich jetzt diese Verse lese, da die Ehe hat auch den Inhalt in diesem, was ich gerade eben gelesen habe. Gott hat in seinem Wort es ganz deutlich gemacht, dass wenn jetzt Mann und Frau zusammenkommen, wie wir letzte Woche gelesen hatten, was Gott zusammengebracht hat, lasst kein Mensch trennen. Und wir sehen, hier ist es nicht ernsthaft in unseren Tagen, hier ist es nicht ernsthaft, es ist oberflächlich darüber gesprochen. Das sehen wir in unseren Tagen. Man kann sagen, wir sind in den schlimmen Zeiten, die von welchem Timotheus gelehrt wird von Paulus. Ich kann mich noch erinnern, es war vor 30 Jahren, meine Tante, welche wir besucht haben, sie sprach von unseren Familienmitgliedern und die sagte, es ist so und so, der Cousin, der lebt mit einer Frau und die sind nicht verheiratet. Und dann hat sie gesagt, naja, das ist heutige Tage ganz modern. Wie viele Leute haben doch auch schon die Ehe, den Bund, welcher vor Gott gemacht ist, auf die Seite geworfen, und das sehen wir in unserer Gesellschaft. Da stört sich niemand. Vor Jahren haben wir vielleicht unsere Augenbrauen hochgezogen, wenn wir über solches Thema gesprochen haben, und wir haben das gehört. Ich weiß, vor 30, 40, 50 Jahren wäre das der Fall gewesen, in einer Gesellschaft oder in einer Gemeinde, in einem Dorf, ich weiß das in Amerika, wäre da jetzt jemand miteinander gelebt und die haben miteinander gewohnt und die waren nicht verheiratet, das wäre wirklich ein Scham gewesen in der Gemeinde, da hätten die Leute darüber gesprochen, da wäre Nachreden gewesen über solche Sachen, ja oder nein. Das war in Amerika und das ist auch hier in Deutschland genauso gewesen. Die leben nur miteinander und bis ihre Nase voll ist, dann geht es zum Nächsten und so weiter. Und wir wundern uns, warum so viel nur so dünn und oberflächlich ist, wenn es zu tun hat mit Ehe und was Gott im Sinn hat. Wir haben doch die letzten zwei Wochen über das Thema gesprochen, dass wir sind Salz und wir sind Licht. Die Christen sollen total anders sein, als wie die Gesellschaft, in denen die wir leben. Wir sind total anders. Es soll sein wie, man kann sagen, wie Tag und Nacht. Und als wie die Ungläubigen und die Gottlosen. Wo fangen wir denn an? Wir müssen anfangen mit diesem, das, was Gott zusammenfügt. Wenn Christen jetzt vor einem die stehen jetzt vor einem Pastor oder die gehen zum Standesamt, und nachdem später haben sie da in der Kirche die Hochzeit, dass Christen, dass sie wissen gleich dann, es ist Gott, er hat mich zusammengefügt. Wir sind nicht, wie wir letzte Woche sahen, wir sind nicht zwei Leute und Menschen, man kann sagen, technically, wir sind das, aber wir sind jetzt zwei Individuals, wo zusammengekommen sind und Gott sagt, wir sind nicht mehr Mann und Frau, wir sind jetzt ein Fleisch. Er hat uns zusammengefügt. Jetzt will ich mal fragen, das ist der Fall, und ich möchte mal fragen, haben Christen Probleme in der Ehe? Kann ich mal fragen? Brauchen ihre Hände nicht hoch, ich glaube, wir können alles sagen, ja, Christen haben Probleme in der Ehe. Läuft alles perfekt? Nein? Haben die Brüder Probleme, dem Herrn untertan zu sein? Die Antwort ist ja, darüber sprachen wir letzte Woche, dass die Brüder, wir sollen unsere Frauen lieben, wie der Herr Jesus Christus die Gemeinde liebt. Und Frauen sollen ihren Männern untertan sein in allen Dingen unter dem Herrn. Und wir können sagen, ja, haben Schwestern Probleme mit ihren Männern? Wir können ganz deutlich sagen, ja. Die nächste Frage, haben Christen Probleme und haben wir noch Sünde in unserem Leben? Haben Christen Sünde in der Ehe? Und die Antwort ist definitiv ja. Das stimmt. Und ich glaube, dass wir müssen an diesem arbeiten. Ehe und christliche Ehe kommt nicht von sich selbst. Ich habe als früher gedacht, ich bin jetzt Christ geworden. Ich habe Zeugnis gegeben. Es war am 1. April 1966. Und ich kann mich nur erinnern, nachdem dachte ich, naja, jetzt ist meine Probleme liegen hinter mir. Was ich da dachte und wie ich lebte und die ganzen Einstellungen, was ich vorher hatte, die ist jetzt vergessen, die liegt in der Vergangenheit. Das will man sagen, das war aber ein richtiges, brutales Aufwecken später und Monate später, dass ich sah, da war immer noch so viel da, als wie vor dem 1. April 1966. Das heilige Leben kommt nicht, fällt nicht vom Himmel und fällt in uns automatisch. Wir sehen, was wir vorher waren. Wir lernen von Gottes Wort, was ich war. Und dann lernen wir, was nicht richtig ist und was Sünde ist. Und wir lernen es, wie ein Gärtner das Unkraut rausreißt und wegwerft. Und er bringt er die Pflanzen, was er in Gottes Wort findet. Und so, Geschwister, eine Ehe, die Ehe ist nicht, wo bei sich selbst und von sich selbst kommt. Es ist etwas, an welchem wir arbeiten müssen. Na, hier sind Bereiche, in welche die Ehe angegriffen ist, in unseren Tagen, ich glaube, das war schon immer der Fall, heute und auch schon seit wir Ehen haben, hier sind verschiedene Bereiche. Wenn ich jetzt mit den jungen Leuten hinsetze und die sagen zu mir, ich habe vier Leute, mit welchen ich mich regelmäßig treffe und mit denen mache ich eine Ehe-Seminar oder Ehevorbereitung. Und in diesen Vorbereitungen sprechen wir über diese Bereiche, welche in die Ehe eingreifen kann und die Ehe zerstören kann. Ihr könnt wahrscheinlich denken, vielleicht könnt ihr mir helfen. Denke mal, was sind verschiedene Bereiche, welche wirklich in der Ehe ein riesengroßes Problem sein kann? Jemand?
Finanzen.
Da fangen wir an. Das ist Geld. Das sind Finanzen. Was ich heute Abend im Sinn habe, ist dieses. Wie können wir Scheiden vermeiden? Können wir als Christen wirklich ein Beispiel sein für eine verlorene Welt? Können wir Salz und Licht sein in einer Welt, wo die schmunzeln nur? Und wenn etwas nicht funktioniert, dann rennen sie gleich zum Gericht und die lassen sich scheiden gleich vorher oder gleich nachdem etwas passierte, aber ist es wichtig für uns als Christen zu zeigen, Nummer eins, hier ist, was Gott im Sinn hat und dass wir unserem Gott ehren und dass wir ihm nachfolgen und dass wir mit unserem Leben ihn ehren, wie wir leben, auch in unserer Ehe. Geld ist ein riesengroßes Problem. Ich weiß nicht, wie ihr mit eurem Geld umgeht. Ich habe hier auf meinem Zettel, ich bin ein Zettelprediger, hat jemand zu mir heute gesagt. Die wollten wissen, ob ich das auf die Wand werfe. Ich habe gesagt, ich bin ein Oldtime-Prediger. Mein Zettel ist, mit welchem ich gehe, und das gefällt mir. Ich bin ein Zettelprediger. Auf meinem Zettel steht: Mein Geld, dein Geld, meine Erbe, mein Konto, dein Konto und so weiter. Ich weiß nicht, wie es mit euch. Es ist ein Konto unter einem Dach und Fach. Denke mal. Der Stress und der Druck und dem Nachstreben. Und überhaupt, wenn ich jetzt denke, mit wie und was Leute in unseren Tagen, was wir hinterher rasen, was wir denken, dieses und das wird mich befriedigen. Der Herr Jesus spricht: Hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Kennt ihr das Gleichnis von dem Herrn Jesus mit dem reichen Kornbauer? Ihr kennt ja die Geschichte. Und wir wissen, dass der Ende von der Geschichte ist, dieses hier ist ein Mann, er war ein reicher Mensch. Und wir sehen, dass er hat eine reiche Ernte, große Ernte gehabt. Und er spricht zu sich selbst und er sagt: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wo ich meine Früchte sammle. Und dann spricht er zu ihm selbst, er sagt: Das will ich tun, ich will meine Scheunen abbrechen, größere bauen. Und ich will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte. Und ich will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre, habe nun Ruhe, iss, trink und hab guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm. Und da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Ich würde mal sagen, das ist nicht nur für einen reichen Kornbauer. Und das glaube ich auch für uns, dass wie sehen wir Reichtum an? Wie sehen wir Eigentum an? Wie sehe ich Kontos und Sparkontos und wie sehe ich das alles an? Der Herr Jesus spricht, er sagt: Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Wie viele Ehen werden zerstört oder sind total eine Katastrophe wegen Geld, wegen Finanzen, wegen dieses: Wir müssen das haben, wir brauchen das, du musst arbeiten, es ist mein Geld, lass mich in Ruhe. Wir sparen für einen Urlaub, wir müssen dieses haben und so weiter und so weiter. Und was haben wir dann in dieser Ehe? Wir haben hier, wir stehen vor der Tür, wenn man dieses hat, da steht man vor der Tür. Scheiden, wenn man das sieht. Hebräer 13, Vers 5 und 6 lesen wir. Und ich will mal ganz ehrlich sein mit euch, es ist sehr, sehr schwierig in den Tagen, wo wir leben. Ich glaube, es wäre sehr leichter gewesen, vor 100 Jahren oder 200 Jahren zu leben. Aber denken Sie mal, was wir alles vor unseren Augen haben. Das sind die Reklamen, das sind die Zeitungen, das ist alles, was vor uns geworfen wird. Nimm das und das braucht ihr. Und wenn ihr das habt, dann seid ihr glücklicher. Und hier, die reisen hier und Gold gewinnen und dann Lotto und Toto spielen und so weiter und so weiter. Es geht alles um das, was unsere Augen sehen, was alles vor unsere Augen geworfen wird. Seid nicht geldgierig und lasst euch genügen an dem, was da ist. Denn der Herr hat gesagt: Ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. So können wir auch getrost sagen, der Herr ist mein Helfer. Ich will mich nicht fürchten. Was kann mir ein Mensch tun? So ein riesengroßes Problem, wenn mit Ehe Geld. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist zu Hause. Geld ist ein riesengroßes Problem. Nummer zwei. Helfen wir mal. Was wird Problem Nummer zwei sein in der Ehe? Ah, das kommt ganz weit auf den Weg. Die sind auch da. Die Kinder sind auch da. Paulus schreibt zu den Korinthern und er schreibt, wovon ihr aber geschrieben habt, darauf antworte ich, es ist gut für den Mann, keine Frau zu berühren, Geschlechtsverkehr, aber um Unzucht und Hurerei zu vermeiden, soll jeder seine eigene Frau haben und jede Frau ihren eigenen Mann. Der Mann leistet der Frau, was er ihr schuldig ist, desgleichen die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren Leib, sondern der Mann, ebenso verfügt der Mann nicht über seinen Leib, sondern die Frau. Wir können hier eine ganz lange Diskussion haben und sagen, was meint er damit? Das ist für mich ganz deutlich. Entziehe sich nicht eins dem anderen, es sei denn eine Zeit lang, wenn beide es wollen, damit ihr zum Beten Ruhe habt. Und dann kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Sexualität ist etwas super Schönes, das Gott dem Mensch geschenkt hat. Und wir haben gelesen, um Unzucht und Hurerei zu vermeiden, soll jeder seine eigene Frau haben. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, sollen sie heiraten, denn es ist besser zu heiraten, als sich in Begierde zu verzehren. Männer und Frauen, Sexualität ist ein Geschenk von Gott. Und es ist nicht da als wie ein Gewicht oder wie ein Gegeneinander zu wirken. Sexualität ist recht und gut und Gott hat das uns geschenkt in der Ehe und dort in der Ehe das zu machen, die er schuldig ist. John MacArthur sagt, Verheiratete, Gläubige sollen ihren Ehepartner nicht die geschlechtliche Gemeinschaft versagen. Ich will mal sagen, wenn ich jetzt die Bibelstelle lese, das ist ganz deutlich für mich. Aufgrund des Ehebunds haben beide Partner ein Anrecht auf den Körper des anderen zur eigenen Befriedigung. Ich kann Zeugnis geben in meiner eigenen Ehe. Wo meine Frau zu diesem Verständnis kam, was Paul zu tun hat hier in dieser Gemeinde in Korinth, wo sie zu diesem kam und der Herr erklärte ihr diese Wahrheit und hat diese Wahrheit ihr auf ihr Herz geschrieben, unsere Ehe fing an zu blühen. Sex ist keine Kreditkarte, dass ich irgendwie ein Geschäft mache mit meinem Mann. Oder dass ich meinen Körper verkaufe in meiner eigenen Ehe, sodass ich etwas von ihm bekomme, was ich gern haben will. Das ist überhaupt falsch und das ist Sünde. Entzieht euch einander nicht. Hört auf, euch einander zu entziehen. Dieses Gebot weist womöglich darauf hin, dass gläubige Ehepaare in Korinth sich bereits einander entzogen. Das war vielleicht eine Reaktion auf die schweren sexuellen Sünden ihrer Vergangenheit und ein Ausdruck des Wunsches, all das hinter sich zu lassen. Mann und Frau können sich für eine Zeit lang der Sexualität enthalten, aber nur dann, wenn es beide einverstanden sind. dass sie diese Enthaltsamkeit als Bestandteil ihres Fastens bei der Fürbitte nutzen wollen. Ich würde mal sagen, ich weiß nicht, überlege mal, ob das wirklich so der Fall ist. Hebräer 13, Vers 4 und 6 sagte, die Ehe soll in Ehren gehalten werden bei allen. Und das Ehebett unbefleckt, denn die Unzüchtigen und die Ehenbrecher wird Gott richten mit Verständnis. Ich spreche nicht von was meine Meinung ist. Ich spreche, was ich deutlich vor Gottes Wort sehe, was Gott im Sinn hat in der Ehe. Versteht ihr, was ich meine? Und wenn ich das jetzt sehe und anerkenne und glaube und ich sage, ja, ich sehe, was hier steht, aber das ist nicht in meinem Herz drin, dann will ich zu euch sagen, zu Ihnen sagen, gehe und springe und renne in die Gegenwart Gottes und sage zu ihm, Herr, schenke mir hier, was ich hier lese, dass meine Ehe auch blühen wird. Problem Nummer 3. Ich glaube in der Ehe, Probleme Nummer 3 sind, und das hat alles, hängt alles zusammen mit 1 und 2, und Nummer 3 ist Kommunikation, sprechen miteinander. Machen wir das? Ah, das wollen wir nicht machen, lass mal meine Ruhe. Und wie wir miteinander sprechen. Geschwister, Mann und Frau, lerne miteinander zu sprechen. Lerne, was es ist, hinzusetzen und deine Gatte oder Gattin zu hören. Was sagt er und was sagt sie? Habe ich verstanden, was er sagt? Habe ich gehört, was sie sagt? Was meint er und was meint sie damit? Und dass ich das verstehe. Aber auf der anderen, und wenn wir sprechen, und wenn gesprochen wird in vielen Ehen, dann fängt das Schelten und Schimpfen in der Zorn an. Denn wie oft, ich will mal sagen, wie oft sprach ich als Vater und Mann, nicht oft, aber ich habe das gemacht, wie oft habe ich mit meinen Kindern mit Zorn gesprochen und was ich sagte, wurde überhaupt nicht gehört, weil, wie ich es sprach, laut geworden. Und das Thema, was ich ansprach, wurde auf die Seite geschoben, wie ich es sprach. Das steht im Jakobusbrief, die Zunge, die kleine Zunge. That little member, das kleine Mitglied in unserem Körper. Wenn wir den Pferden den Zaum ins Maul legen, damit sie uns gehorchen und sie lenken wir den ganzen Leib, siehe auch die Schiffe, obwohl sie groß sind und von starken Winden getrieben werden, werden sie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder, wohin der will, der es führt. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an, siehe ein kleines Feuer, welch ein Wald zündet an. Auch die Zunge ist ein Feuer. Eine Welt von Ungerechtigkeit, so ist die Zunge unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und zündet die ganze Welt an und ist selbst von der Hölle entzündet. Aus dem Munde kommt Lob und Fluchen. Das soll nicht so sein, liebe Brüder. Lässt euch die Quelle aus einem Loch süßes Wassers und bitteres Wasser fließen? Kann auch, liebe Brüder, ein Feigenbaum, Oliven oder ein Weinstock Feigen tragen? So kann auch eine salzige Quelle nicht süßes Wasser geben. Und so, ich will mal sagen zu euch, liebe Geschwister, wie benutzen wir unsere Zunge in der Ehe? Ist sie da zum Ermutigen? Nehme ich meine Frau und ich umarme sie. Und ich sage zu ihr ganz ernst, nur sie und ich, ohne dass ich irgendwie im Hintergrund etwas im Sinn habe. Vielleicht später wird sich etwas Ihr wisst, von was ich spreche. Aber kann ich sie in meine Arme nehmen und umarmen und sagen, ich danke dem Herrn für dich. Ich danke dir, dass du mich ermahnst. Ich danke dir, dass du mich ermutigst. Ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dem Gott, dass wir eins sind. Ich danke dem Gott, dass wir auf einem selben Weg sind und dass ich sie ermutige, ich lobe und dass ich sie aufbaue und dass ich sie lehre und dass ich das mit meinem Wort mache, wie ich sage, wie ich spreche und wie ich miteinander spreche. Ich bitte euch, hört zu. Finanzen, Sexualität, sprechen, das Wort miteinander, wie wir das machen. Wenn ich das alles anschaue und dass ich sehe, dass alles das von Gott gegeben ist, natürlich, da sind auch Probleme mit Kindern und dann Probleme mit Eltern. Und dann, wenn ich es alles sehe, dass wenn ihr Probleme habt in eure Ehen mit Kindern und auch mit Eltern, dann möchte ich zu euch sagen, liebe Geschwister, als Christen setzt euch hin willig miteinander, wenn das nicht funktioniert. Wisst ihr, was passiert in Ehen? Die Ehen fangen an, die werden gestört und da verschiedene Sachen sind da reingeworfen, ob das mit Geld oder mit Sex zu tun hat oder mit, wie man nicht gesprochen hat, über Eltern oder Kindern. Und weißt du, was passiert ist? Und dann fängt das ganze Ding an, da wird gestört und dann ist kein Frieden mehr da. Dann ist da Krieg und dann ist ab und zu wieder ein bisschen Frieden und dann noch immer mehr Krieg und so weiter und so weiter. Und dann bist es ganz kurz vor dem, dass die vor dem Richter stehen und er sagt, ihr seid geschieden. Dann auf einmal, da wird gedacht, warum haben wir nichts da getan? Wo hat das angefangen? Setzt euch hin und setzt euch hin willig miteinander. Hast du eine Frau und hast du einen Mann? Sind da Probleme und Sünde in der Ehe? Ich bitte euch, setz dich hin, wenn das nicht funktioniert. Das nächste, was ich euch empfehlen würde, ist, setzt euch hin mit einem geistlichen Bruder oder ältesten Pastor oder einem erwachsenen Christ und setzt euch hin mit einem Mann, mit welchem ihr euch oder eine Frau, mit welcher ich euch vertrauen kann, mit einem willigen Herz und sage, unsere Ehe ist total ruiniert, es ist ein Chaos, es geht kaputt, wir stehen vor der Scheidung. Kannst du uns helfen? Was spricht Gottes Wort? Weil die Ehe ist für das ganze Leben lang. Wir können nicht tun, wie die Gesellschaft es tut. Die Gesellschaft, die tut, weil die Gesellschaft, die Gesellschaft sagt dieses. Mir ist jemand, die ist mir, die läuft mir jeden Tag auf meiner Leber rum. Endlich habe ich hier mal ein Beispiel gemacht, wo jemand versteht. Das spreche ich in Amerika schon 40 Jahre lang und die Leute wissen nicht, was ist auf die Leber rumgetreten. Nein. Man kann nicht. Man darf das nicht. Gott hasst Scheidung. Was Gott zusammengefügt hat, Menschen sollen nicht trennen. Und dort müssen wir anfangen. Und ich weiß, das sind Entschuldigungen gleich am Anfang. Menschen sagen, Gott hat uns nicht zusammengefügt. Wie ich letzte Woche erwähnte, das Wort scheiden soll überhaupt nicht in unserem Wortschatz sein. Auch nicht mit Spaß benutzt werden. Scheiden, gleich im Sinn wieder heiraten. Denk mal, was mal da alles kommt. Das sind lebenslange Folgen. Darf ich Zeugnis geben? Meine Mutter, verheiratet mit einem Österreicher. Der Mann hieß Mrazek. Meine Mutter bekam ein Kind, Karin. Dann kam mein Vater ins Bild, dann kam ich auf die Welt. Nicht geschieden und auch nicht verheiratet. Noch verheiratet, nicht geschieden. Ich war dann damals 9 oder 10 Jahre alt, bekam mein Schulzeugnis und da, wo mein Name stand, der Name Mrazek war durchgestrichen mit einem neuen Namen Knopf. Jetzt, ein paar Monate später, meine Mutter hat sich scheiden lassen, heiratet meine Mutter einen Amerikaner, Gerald Harling. Seinen Namen bekam ich später, ich wurde adoptiert. Die Familie mit dem Namen, ich jetzt habe, kenne ich überhaupt nicht. Einige Mitglieder der Familie, welchen Namen ich nicht hatte und nicht bekam, den Vater, wo mein Vater war, hatte ich in Jahren mit einigen Familienmitgliedern. Aber mit anderen Mitgliedern war überhaupt nichts da. Den Namen von meinem Vater, welchen ich hatten sollte, war nie mein Name. Und die Familie, welche meine Verwandten waren, einige und viele waren überhaupt nicht im Bild. Think about it. Ich fing an mit Mrazek, dann war ich Knopf, dann war ich Harling und den Namen, was ich hatten sollte, Birk, bekam ich nie. Ich war ein Bastardsohn mit Familien, wo ich nicht kannte. Und wie finden wir das, wenn wir es in unseren Tagen sehen, Ehe scheiden in Kindern, Ehen scheiden Kinder, das sind Geschwister, halben Eltern hier und dort, die lange folgende, wo die Kinder überhaupt nicht kennen, wo die herkamen. Man kann unser Leben nicht so regulieren und sagen, hey, wenn mir es nicht gefällt, wie es in Moses Tage waren mit den harten Herzen, dass für egal was der Grund war, haben sie sich scheiden lassen. Wenn wir uns vorstellen, die Folgen. Wir kennen Familien, die haben Kinder von 3 Ehen. Und dann in jeder Ehe sind die Halbgeschwister wieder von denen, wo die geschieden worden sind. Da will ich mal sagen, wo ist jetzt der Chaos und wo fängt die Katastrophe an? Und dann am Sonntag kommen die zusammen im Namen vom Herrn Jesus Christus. Und die springen hoch und die loben und preisen den Herrn. In der Zwischenzeit, die Kinder sehen den Weg, wo die Eltern herkamen und sie sagen, was ist denn das für ein Ding? Gott kann nicht existieren. Ich sehe das Leben von Gott überhaupt nicht in meiner Familie, wo ich herkam. Wie können wir das vermeiden? Als Christen haben wir Gemeinde. Und ich glaube, die Gemeinde ist wichtig im Leben für mich als Bruder und Schwester. Und wenn in die Ehe, ich will nicht sagen, dass Christen irgendwie nicht angefechtet werden mit diesen Problemen. Die Christenehen, der Teufel wirft verschiedene Sachen in die Ehe zu zerstören. Das ist ganz sicher. Aber die Christen sind nicht bei sich selbst, und da müssen wir erwähnen. Liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung erheilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid, und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Einer trage den anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Denn wenn jemand meint, es sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. So, ich möchte mal sagen, hier, was so oft passiert in der Ehe. Wir kommen zum Gottesdienst. Die Brüder und die Geschwister, die fragen uns, wie geht's? Ah, passt schon. Wie ist zu Hause? Ah, passt schon. Das habe ich vor ein paar Jahren kennengelernt, was die Meinung von passt schon ist. Ich habe gedacht, das passt schon. Ah, hat überhaupt mit dem nichts zu tun. Das hat alles zu tun, wie das jetzt ausgedrückt wird. Und dann kommen die, die Verdolmetschungen, die Übersetzungen von dem Bastjo. Was meinen denn die damit, Bastjo? Der Herr hat uns den Glauben geschenkt. Er hat uns in die Gemeinde, in seiner Souveränität gestellt. Er hat uns miteinander zusammengefügt wie ein Leib verschiedenen Gliedern. Der Herr Jesus Christus ist das Haupt und das Fundament. Und er hat zu uns gesagt, ihr ermutigt euch einander. Ihr seid da, wenn diese in Verfehlung ereilt wird. Ihr seid da mit Liebe da, diese zu unterstützen. Aber das machen wir nicht. Weißt du warum? Wir schämen uns, wenn irgendetwas in unserer Ehe nicht stimmt. Wir schämen uns zu den Brüdern oder den Ältesten oder dem Pastor zu sagen, Herr Pastor oder lieber Bruder, bitte bete für mich. Ich bin in meiner Ehe, stimmt etwas nicht. Und ich bin da und ich spüre das. Ich stehe ganz kurz und ich mache mir schon Gedanken über, kann ich mich scheiden lassen hier? Und wie ist es jetzt wieder mit der Wiederheirat? Kann ich das machen und immer noch Gemeinschaft mit Gott zu haben? Wir machen das nicht, weil wir uns schämen. Wir machen das nicht, weil wir unser Herz nicht öffnen wollen. Wir kommen und jemand sagt, wie geht's? Ah, es passt schon, es geht okay, geht gut. Wir lachen von Ohr zu Ohr und alles sieht ganz oberflächlich gut aus. Und dann gehen wir raus und dann fangen wir an. Ihr wisst, von was ich spreche. Und dann den Weg, welchen wir gehen. In demselben Text erklärt er uns, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Ich kann mich noch erinnern, es war vor ein paar Jahren her. Da war eine junge Frau, die hat ihren Mann verlassen. Die ist fremd gegangen. Und ich habe die Frau aufgesucht und ich habe sie in dem Schlafzimmer gefunden, in einem Haus mit einem anderen Mann. Und ich fragte sie, was machst du denn hier? Und weißt du, was sie zu mir gesagt hat? Ich weiß, Gott ist ein Gott mit der zweiten Chance. Er wird mir für diese Sünde vergeben. Gott ist nicht gespottet. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Damit meine wir nicht, dass Gott unsere Sünden nicht vergeben kann und vergeben will. Aber wenn ich jetzt in eine Richtung in Spur gehe und ich sehe, wie er hier sagt, der wird von Fleisch das Verderben ernten. Man kann das nicht auf die Seite schieben, sagt, das wird nicht passieren. Dann möchte ich sagen, liebe Geschwister, die Ehe, was Gott im Sinn hat, wir sind nicht alleine, wir sind Mitglieder, wir gehören zu einer Gemeinde. Ist das nicht wunderbar? Dass ich sagen kann, ich weiß, dass Gott mich nicht allein gelassen hat. Das sind da diese, wo uns lieben und nicht lieben. Und die werden uns unterstützen. Die werden für uns beten, die werden für uns ermutigen. Die werden da sein, auf uns aufzupassen, uns zu helfen, dass wir auf dem schmalen Weg weitergehen an das Ziel, welchen zum Leben führt. Und dann sind die Verantwortungen, dass die Gemeinde hat. Wenn wir es sehen, dass irgendetwas stimmt nicht in Mitgliedern in unseren Gemeinden, das habe ich vor zwei Wochen hier erwähnt. Wenn irgendetwas nicht stimmt in der Gemeinde, wissen Sie, wie wir das sehen? Gleich ganz schnell, wenn irgendetwas mit jemandem nicht stimmt. Wissen Sie, wie man das anerkennt in der Gemeinde? Das sind die Ersten, wo draußen sind. Das sind die Ersten, wo im Auto drin sind. Und das sind die Ersten, wo weg sind. Wenn die normalerweise, da vorne haben sie angefangen, dann sehen wir, die Anfechtungen kommen und Probleme kommen in der Ehe, egal wo die herkommen, dann sitzen sie sich in zweite, dritte, vierte und dann auf einmal sitzen sie im letzten Stuhl gleich vor der Tür. Und dann, wenn es fertig ist, das sind die Ersten, wo draußen sind. Die wollen niemand sehen, die wollen mit niemand sprechen. Aber ich sage zu uns und zu euch, liebe Geschwister, liebe Brüder, wenn jemand unter euch abirren würde von der Wahrheit, denn jemand bekehrt ihn, der soll wissen, wer den Sünder bekehrt hat und hat von seinem Irrwerk, der wird ihr Weg, der wird seine Seele vom Tod erretten und wird bedecken die Menge der Sünde. Ganz einfach. Wenn ich jetzt jemand sehe, und ich glaube, die sind auf dem Weg abirren von der Wahrheit, und ich komme jetzt zu ihnen und sage, halt, einen Moment, was ist denn hier? Wo gehst du denn hin? Dass ich genau weiß, dass ich den, wo in die Richtung von Sünde geht, dass ich ihn von seinem Irrweg jetzt gestoppt habe, dass ich weiß, dass seine Seele vom Tod erretten wird. Ich glaube, er meint damit nicht, dass er sein Heil verliert, aber wenn wir sehen zu dem Fleisch, was werden wir ernten? Keine Freude. Kein Segen. Wir wissen, dass das siamesische Zwilling die Sünde ist wahr. So. Ist immer da. Wenn ich jetzt, ich denke, dass Jesus kann in den Sinn fallen, dass keine Konsequenzen haben, dann machen wir ganz gut. Das ist immer ein Sinn. Und so liebe Geschwister, wir müssen uns einander aufbauen und da sein für einander. Die Ehe ist für den ganzen Leben. Das sind die Bereiche, wo so gefährlich sind, wir müssen aufpassen. Und auf diese müssen wir aufmerksam sein. Wir müssen da arbeiten über diese Sachen, ob das mit Geld zu tun hat oder ob das mit sexuellen Aktivitäten zu tun hat oder das mit unserer Kommunikation zu tun hat oder ob das mit Kindern oder Familien, Eltern zu tun hat. Egal, wir müssen darüber ganz ernsthaft diese Sachen ansprechen und mit Gottes Hilfe, mit Gottes Wort, mit den Geschwistern und der Wahrheit unsere Ehe bewahren, dass die Welt sieht, wie wir uns lieben. Und wo fängt das an? Der Frank, der hat den Schorsch gern in der Gemeinde. Der Frank hat den Karl gern in der Gemeinde. Aber dass die Gesellschaft sieht, der Frank, er liebt seine Frau. Und die Frau liebt den Frank. Und damit wird die Welt erkennen und anerkennen, dass wir seine Jünger sind, wenn wir so uns einander lieben und wie er uns liebt. Jetzt lass uns beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir bitten dich, dass diese Wahrheit mit den Schwachheiten, was mit Sprechen und Sprache und Wortschatz zu tun hat, Herr, dass du diese Sachen wegräumst. Und dass du diese Wahrheiten, mit welchen wir über heute Abend darüber sprachen, dass du die uns auf unser Herz schreibst. Herr, du weißt und siehst alles, wie es ist. Du schaust durch das Oberflächliche, du schaust durch das Menschliche und du weißt ganz genau, was in mir und meiner Frau ist, in meiner Ehe. Du siehst alle total genau, wie es ist. Und Herr, wir bitten dich, deine Liebe und Gnade, dass du unsere Ehen segnest und dass wir ein Vorbild sind, nicht nur für die Gesellschaft, aber für unsere eigenen Familienmitglieder, unsere Kinder. Unsere Enkelkinder, unsere Nachbarn, die Leute, mit welchen wir täglich im Alltäglichen zusammenkommen, dass die es sehen und anerkennen, wie du Leben änderst und das, was deine Gnade in uns tun wird. So Herr, wir bitten dich, segne dein Wort, dass unser Leben Lob und Preis ist, wie wir es leben, als ein lebendiges Opfer, das du uns geschenkt hast. In Jesus Christus Namen. Amen. Amen.